Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter Podcasts der Rheinischen Post und mein Name ist Yannick Sorgatz. Ich bin Borussia Reporter bei der RP, schreibe über Borussia, podcaste über Borussia, wie ihr wisst, und mir gegenüber sitzt der Mann, der genau das gleiche tut, Carsten Kellermann. Hi Carsten.
Ja, hi Yannick, hallo Leute. Genau, also Borussia Reporter für die Rheinische Post, für RP Online und seit vielen Jahren auch Podcaster, Yannick. Das ist ja sozusagen Pionierarbeit gewesen, die wir beide zusammen damals geleistet haben, vor 5 Jahren.
5 Jahre ist schon, ja, mein Gott. Ja, gut, du hast damals mit Knippi angefangen. Dann kam ich dazu, war weg, bin jetzt schon eine Weile wieder da, fast genau ein Jahr übrigens, falls ihr Blumen schicken wollt. Jedenfalls, wenn ihr auf die Länge der Folge achtet, fällt euch auf, die ist ordentlich heute. Wir hatten einiges zu besprechen, haben gerade aufgenommen und natürlich gibt's einiges zu besprechen über das Spiel gegen den FC Bayern, aber nicht nur das, Carsten.
Genau, wir haben natürlich das Spiel analysiert, haben uns mal Gedanken darüber gemacht, wer uns besonders gut gefallen hat, was Adi Hütter bisher in Gladbach schon für Spuren hinterlassen hat, und haben dann natürlich auch vorangeschaut auf Bayer Leverkusen und hatten da einen wirklich interessanten Gesprächspartner. Das ist neu, dass wir jemanden sozusagen von der anderen Seite zu Wort kommen lassen, zu dem Club, gegen den Borussia beim nächsten Mal spielt. Und wir hatten einen tollen Gast, fand ich, Yannick, oder?
Ja, Kevin Scheuren war bei uns. Wer Leverkusen-Podcasts hört, der kennt ihn sicherlich schon. Aber wir waren sehr froh, dass er bei uns zu Gast war. Viele interessante Sachen bis zurück in die, die Gründung der Bayer-Werke gefühlt.
tatsächlich genau.
Und Ulf Kirsten und so weiter. Und natürlich auch die Gegenwart und Zukunft, nämlich das Spiel Borussia bei Bayer Leverkusen am Samstag um 18.30 Uhr und ja, das Ganze auf unsere Art und Weise abgerundet, aber ihr findet auch noch einen unsportlichen Teil sozusagen, über den wir gesprochen haben.
Ja, also man darf ja im Moment emotional sein, auch was nicht nur den Fußball angeht, sondern natürlich auch die Corona-Impfthematik. Du hast dich ja im Kommentar dazu positioniert. Wir haben uns auch hier nochmal drüber unterhalten. Finde ich auch wichtig als Thema, weil es natürlich erstens den Fußball betrifft und zweitens ja auch in gewisser Weise ja eine gesellschaftliche wichtige Geschichte ist. Und es gibt natürlich unsere Aufstellungstipp, die glaube ich beide ganz interessant sind.
Genau, wir sind uns auch nicht einig. Das ist schon mal vorweggeschoben. Ja, manche sagt ja, wir seien uns immer zu einig, aber in dem Fall gibt es sogar Unterschiede. Also, naja, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Startet rein. Viel Spaß bei der neuen Folge. Und ja, mehr haben wir nicht hinzuzufügen. Ja, Carsten, was war das für ein, ich benutze jetzt mal die Adjektive, spektakulärer und bombastischer Bundesliga-Auftakt am Freitagabend im Borussia-Park? In allen Belangen, würde ich sagen, hat das einfach Spaß gemacht. Fußballerisch, neben dem Platz, auf den Rängen, atmosphärisch. Also so kann es gern diese Saison weitergehen, oder?
Ja, definitiv. Also ich fand, es war ein großartiges Spiel von beiden Seiten, 1-1. Julian Nagelsmann hat gesagt, es hätte auch 4-4, 5-5 ausgehen können. Sehe ich genauso. Waren einfach 11-21 Torschüsse Gladbach, Riesenchancen. Es gab diese Elfmeter-Debatten auf den Rängen, klasse Stimmung. Ich sag mal, so richtige frühere Bökelberg-Stimmung, so ganz klassischer Support an einem Spiel, an dem sich die Fans dann zeitweise auch sogar berauscht haben. Man hat es gehört, wenn man da an die Anfangsphase denkt, dieser Auftakt der Gladbacher, in dem Patrick Herrmann da wie wild gespielt hat und das sofort auf der Tribüne angekommen ist. Gerade er, der das ja wirklich zelebriert hat, die Rückkehr der Fans, hat dann wirklich da diese Signale gesetzt. Das frühe Tor natürlich nach 10 Minuten durch Alassane Player. Also richtig tolles Spiel, richtig toller Start in die Bundesliga. Und ich fand dann auch am Ende, auch wenn natürlich Gladbach diese beiden Elfmeterszenen, über die wir vielleicht noch dezidiert reden, dann eben nicht bekommen hat, die Strafstöße, fand ich es ein absolut gerechtes Unentschieden.
Ja, ich fand es vielsagend, dass das natürlich ein Riesenthema war, diese Elfmeter, aber nicht wie oft, wie das dann so oft ist in der Berichterstattung danach, dass alles überlagert hat, dass man dann sich gefragt hat, Leute, ist da nicht noch drumherum Fußball gespielt worden? Also so war es ja letztlich nicht. Und das lag daran, dass es eben so ein tolles Fußballspiel war. Jetzt lass uns aber trotzdem genau das machen, aber aus dem Grund, dass wir es hinter uns haben, kurz über diese Elfmeterszenen reden. Dann müssen wir es nicht weiter ausführen. Also es waren die 77. und 81. Minute. Beide Male ging Marcus Thuram zu Boden. Beide Male war Upamecano, der neue Innenverteidiger des FC Bayern, gekommen aus Leipzig, der Verursacher seines Sturzes, das ganz sicher. Jetzt schwebt über allem natürlich die Frage, war es eine klare Fehlentscheidung, da nicht auf Elfmeter zu entscheiden? Ich schieße direkt meine Meinung raus. Ich sage, naja, mindestens einen davon hätte es geben können. Ich bin Verfechter des ersten.
Ja, würde ich auch sagen. Also der zweite, das war ja dann so eine, nennt man ja so eine Einfädelsituation, Thuram. Das war ja typisch für ihn, dieses in den Strafraum reinzugehen, in den wirklich in die Situation auch reinzugehen, diesen, wie man so schön sagt, Infight, in dem einer wie er, der mit viel Tempo kommt, der einen hohen Körperschwerpunkt hat, der dann natürlich auch leicht zu Fall kommt. Bei dem ersten ist er reingelaufen und dann hat Upamecano sowohl unten am Fuß als auch oben am Trikot rumgemacht. Und das war einfach eine hundertprozentige Torschance. Wenn Jonas Hofmann den Ball dann reinlegt, dann wird Thuram diesen Ball ins Tor schießen. Und von daher bleibe ich auch, wenn dann beim ersten, bei dem zweiten hat er sicher den Ball klasse erobert. Also ich sag mal so eine Adi-Hütter-Situation, Balleroberung, wie auch vor dem Tor. Da waren es dann drei Gladbacher. Rein in den Strafraum und dann ist er zu offensichtlich, glaube ich, ein bisschen gefallen. Also es war eine Berührung da. Aber die Qualität der Torschance war ja auch gar nicht so groß wie bei dem ersten. Von daher würde ich auch sagen, den ersten geben. Es hat ja auch einen Check gegeben beim ersten, das muss man sagen. Dann kam das Signal, kein Elfmeter. Das heißt also, der Kölner Keller war involviert. Beim zweiten wurde, glaube ich, gar nicht gecheckt, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, irgendwie schon, aber ja.
Also noch mehr im Hintergrund wahrscheinlich. Also ich würde als Schiedsrichter halt in solchen Situationen sowohl beim ersten als auch beim zweiten immer noch mal kurz einen Blick drauf werfen, einerseits. Andererseits, wenn er natürlich diese Tatsachenentscheidung für sich erstmal trifft und dann kein Signal kommt, du hast falsch gelegen, nehme ich den Schiedsrichter dann auch ein bisschen raus, weil das ist dann eben der Fußball. Es wird dann entschieden, der Kölner Keller überprüft. Kommt dann nicht das Signal, guckt bitte nochmal drauf. Das wäre dann eben zu überlegen, wie weit das jetzt als verpflichtend mehr oder weniger eingeführt wird. Interessante These jetzt im Doppelpass war die zu hören, dass man wie in anderen Sportarten, beispielsweise beim Hockey, als Mannschaft ein oder zwei Situationen im Spiel hat, bei denen man den sozusagen den Videobeweis anrufen darf. Das heißt also, wo man dann als Mannschaft darauf klar drängt, bitte schau drauf, Schiedsrichter. Das wäre mit Sicherheit in der ersten Szene so gewesen. Fände ich eine gute Variante, die auch, wie gesagt, im Football, in American Football und auch im Hockey gut funktioniert, die auch gut kommuniziert werden kann. Wenn man dann falsch liegt, dann erlischt sozusagen der nächste Versuch. Also auch da sportlich angesetzt. Fände ich eine gute Weiterentwicklung dieses Themas, aber insgesamt würde ich auch sagen, also einmal hätte er pfeifen können und ja, dann hätten die Bayern vielleicht noch den Ausgleich gemacht, dann wäre es unentschieden trotzdem gerecht gewesen, aber wahrscheinlich wäre es dann der Sieg für Gladbach gewesen.
Es hätte die zweite Szene ja vielleicht auch gar nicht gegeben, wenn es in der ersten Elfmeter gegeben hätte, weil Gladbach dann ja tiefer gestanden hätte und nicht mehr vorne.
Ja, so das weiß ich gar nicht. Also ja. Adi, das war ja beeindruckend, finde ich zumindest. Du hast dieses 1:1 gegen die Bayern. Die Bayern waren dann ja auch auf ihre routinierte Art in der zweiten Halbzeit wirklich am Drücker, haben Riesenchancen gehabt. Die haben Sommer überragend gehalten. Gerade die Fußabwehr gegen den Schuss von Lewandowski in der zweiten Halbzeit um die 60. Minute herum war ja wirklich eine Weltklasse-Parade. Jan Sommer hat offenbar an dieser ganzen Fußabwehrgeschichte richtig gearbeitet mit dem neuen Torwarttrainer Fabian Otte. Also ganz stark. Aber wenn die Bayern da das Tor gemacht hätten und dann hat Adi Hütter ja wirklich drei Offensive eingewechselt und danach ein Marcus Thuram kam, Jonas Hofmann, später dann auch noch Überraschungsteilnehmer Keane Bennett und die haben richtig nochmal Dampf gemacht. Das Spiel kippt in Gladbachs Richtung, es gab dann diese Elfmetersituation, weitere gute Konterchancen, also da weiß ich gar nicht, ob Adi Hütter gesagt hätte, wir führen jetzt, stellt euch hinten rein, weil genau das war ja letzte Saison immer wieder das Problem.
Wir hätten es auf jeden Fall gerne gesehen. Rami Benzebaini hätte nicht den Elfmeter schießen können zum 2:1, also da nicht die berühmte Duplizität der Ereignisse, aber ja, um das Elfmeter-Thema abzuschließen, beim ersten war es vielleicht ein bisschen das Problem von Thuram, wo er nichts für konnte. Es sah ein bisschen aus, als sei er sich selbst in die Hacken getreten. Ist er auch, aber ja nur, weil ihm Upamecano zuerst in die Hacken tritt. Deswegen war es auch so eine Szene, wo ich denke, ja, das kann, also ist auch nicht schlimm, wenn man das als Schiedsrichter nicht direkt aufdröseln kann, ohne es mal gesehen zu haben, aber dann geh halt wirklich raus. Und das ist, ne, das hast du gerade schön erläutert mit dem Beispiel Hockey und den Vorschlägen, die es da gibt. Ich verstehe es einfach nicht, werde es nicht verstehen und ja. Wir werden sicherlich nicht zum letzten Mal in dieser Saison drüber reden, über ein ähnliches Schiedsrichterthema, aber lass uns genau das jetzt abschließen und über das reden, was wir fußballerisch gesehen haben. Und du hast gerade schon es angedeutet bei der Balleroberung zum 1:0, bei Adi Hütters Einwechslungen. Also es, sagen wir mal so, Adi Hütter beginnt Spuren zu hinterlassen bei Borussia, jetzt wo er auch wirklich in ein paar Wochen die Mannschaft zusammen hat, die ja dann voraussichtlich auch in der ganzen Saison seine Mannschaft sein wird, weil vielleicht nicht mehr so viel passiert auf dem Transfermarkt. Was ist für dich das Markanteste, was da fußballerisch hängen bleibt?
Ja, tatsächlich, ja, diese Szene vor dem Tor, die es ja dann auch noch zwei, dreimal gab. Lars Stindl hat im Nachhinein ja auch drüber gesprochen und wir haben ja auch nochmal zusammengefasst in unserer Geschichte, welche Spuren Adi Hütter schon hinterlassen hat. Einmal emotional, muss ich sagen, dieses offensive Wechseln, klares Signal, das auch angekommen ist in der Mannschaft. Und dann eben diese Balleroberung vor dem Tor, wo wir hatten im Trainingslager die Geschichte gemacht über die sogenannten Sandwich-Situation. Das heißt also, dass der ballführende Gegenspieler im Prinzip von zwei Seiten attackiert wird, unter Druck gesetzt wird, der Ball erobert wird. Und hier waren es jetzt sogar drei Seiten, also Stefan Leiner kam, Christoph Kramer kam und von hinten kam dann auch noch Patrick Herrmann. Ball wurde erobert und dann
ist das dann ein Club-Sandwich? Ist das dann ein Club-Sandwich? Weil das ist doch mit drei Broten, oder?
Ja, genau so ist es. Ja. Also das war dann sozusagen ein Triple-Witch oder wie man es nennen will oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat super funktioniert. Der Ball wurde erobert. Und dann das Zweite, was ja Adi Hütter Fußball dann wirklich auch ausmacht. Wir kennen das oder die Gladbacher kennen das ja auch aus leidvollen Erfahrungen, teilweise mit Eintracht Frankfurt. Wurde umgeschaltet, du hast nochmal genau nachgestoppt. 7 Sekunden von der Balleroberung bis zum Tor. Patrick Herrmann, ganz, ganz starker Pass, muss man einfach mal sagen. Das gerade so in der Rückbetrachtung, wenn man sich die Bilder nochmal anschaut, das war ja fast schon ein stindliger Pass auf eben diesen Lars Stindl, der dann im Rutschen, das war eigentlich mehr eine Patrick Herrmann-Aktion, dieses unbedingte Weiterleiten des Balles. Naja, und dann Alassane Player, auch dazu haben wir was geschrieben, dass er wie Thuram mit diesen Strafraum Reingeh-Aktion, dass er einfach gezeigt hat, seine Coolness vor dem Tor, ganz typisch für ihn, so wie für Thuram typisch sind, seine Läufe in diesen Strafraum rein, diese Elfmetersituation zu forcieren. Player einfach, er ist vor dem Tor, er schießt einmal aufs Tor, der Ball ist drin, 100% Quote und ja, tolles Tor, ganz klar Adi Hütter-Style, noch anders auch dieses Pressing als bei Marco Rose, finde ich, da war es ja mehr so ein Mann geht drauf und attackiert Pressing und hier ist es jetzt wirklich so ein gesamtmannschaftliches Ding und das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung.
Ja, und ich bin gespannt zu sehen, wie sich das dann wirklich weiterentwickelt, wenn da wirklich dran gefeilt wird noch in den nächsten Wochen und Monaten. Das waren sehr gute Ansätze und ich fand es, du hast die Wechsel angesprochen, bemerkenswert, wie dann Borussia Mönchengladbach, also wir haben ja Bayern-Spiele gesehen, da ist die erste Halbzeit der Bayern total dominant und es müsste 3-0 stehen. Borussia hat Glück, da gut rauszukommen und gewinnt dann das Spiel in der zweiten Halbzeit. Das war 2015 so unter André Schubert, das war 2019 so, als man das Spiel noch gedreht hat dann. Aber diesmal hat man, nachdem die Bayern in der Mitte des Spiels dominant waren, wirklich am Ende nochmal zugelegt. Und das war echt stark, gerade weil die Impulse da auch von der Bank kamen. Da sieht man, trotz einiger Verletzter und fehlender Neuzugänge, ist da richtig was. Ich habe oder musste am Samstag auch eine Diskussion bei Twitter führen mit einem Podcast-Kollegen vom Mirsan Roth Podcast, nicht der Alex, der bei uns zu Gast war, sondern sein Kollege Justin. Und der meinte, dass dieses Spiel ein, sagen wir mal, Beweis für die These gewesen sei, dass es wieder nicht spannend wird in dieser Bundesliga-Saison, weil die Bayern schon so trotz einer schwierigen Vorbereitung so dominant und gut aufgetreten seien. Da habe ich ihm gesagt, es kann sein natürlich, dass diese These am Ende stimmt und es nicht spannend wird, aber ich fand, dieses Spiel in seinem gesamten Verlauf war, gerade vor dem Hintergrund, dass Borussia Mönchengladbach eigentlich eine fast identische Vorbereitung hatte, nun nicht der Nachweis für die These.
Also ich glaube, die These wird am Ende ohnehin über Borussia Dortmund entschieden werden. Ich glaube auch, dass das Spiel der Bayern ganz klar gezeigt hat, wo es hingeht. Gerade so diese Phase nach der Halbzeit, als sie wirklich wie so eine Würgeschlange gespielt haben. So, ich sag so ähnlich ist es Gladbach auch beim 0-2 bei Real Madrid ergangen, wo man einfach von der Qualität dieser Mannschaft, das sind einfach diese Weltklasse-Mannschaften, die drücken den Gegner wirklich zusammen, pressen ihn aus und machen dann irgendwann das Tor. Es waren ja Riesenchancen da. Also nochmal, Jan Sommer ist ja auch sowohl von Adi Hütter als auch von Julian Nagelsmann als auch von Lars Stindl da herausgehoben worden. Du hast auch nochmal
von uns auch geschrieben, Note 1.
Genau, Note 1. Also von daher war schon Jan Sommer das Entscheidende, weil wenn die Bayern da in Führung gegangen wären, glaube ich, wäre das auch in die Richtung Sieg Bayern gegangen. Aber wie gesagt, für mich ist wieder entscheidend, dass die Gladbacher gezeigt haben, dass sie mit diesen Top-Mannschaften mithalten können. Auch in dieser frühen Phase der Saison, auch in einer Zeit, wo noch gar nicht klar ist, wie wird die Mannschaft am Ende der Transferperiode aussehen. Es wurde nur wenig trainiert, weil eben viele Spieler aus dem EM-Urlaub spät wiedergekommen sind. Der ein oder andere war noch gar nicht fit, wie Alassane, so richtig 100% fit, wie Alassane Player. Das hat Adi Hütter ja auch nochmal gesagt. Also ich fand, dass es die Qualität der Bayern ist ganz klar auf dem Platz zu sehen gewesen. Es ist eine ganz andere Qualität als Borussia Dortmund. Wahrscheinlich nicht so spektakulär, aber Robert Lewandowski macht weiter seine Tore. Die Bayern haben auch total dominante Phasen gehabt. Da wird also hinten raus auch noch mehr kommen. Die haben ja auch gerade erst angefangen. Und die Gladbacher waren einfach die mich da positiv überrascht haben, weil sie den Bayern die Stirn geboten haben. Weil sie mit ihrer Emotionalität, das, was eben Adi Hütter will von dieser Mannschaft, der Routine der Bayern dagegen gehalten haben und damit beide Mannschaften auf Augenhöhe gespielt haben. Und man darf ja nicht vergessen, Bayern immer in den letzten Jahren Lieblingsgegner von Gladbach.
Ja, und eigentlich wäre es dann am Ende fast so ausgegangen wie zuletzt immer, nämlich mit einem knappen Gladbacher Heimsieg. Ja, zwischendurch gab es mal ein 1-5 2019. Ja, und das 0-6 im Frühjahr dieses Jahr, das wird gut, auch immer geflissentlich verschwiegen. Aber nein, der Trend, ganz klar, das hat ja Alex letzte Woche auch erläutert, dass das auch in der Bayern-Fanszene so wahrgenommen wird, dass da Gladbach der Angstgegner ist. Aber lass uns noch im Detail über ein paar Personalien reden. Wir haben gesagt, jeder von uns pickt sich einen heraus, über den er explizit sprechen möchte. Wer war sozusagen dein Mann des Tages?
Ja, also ich hab mir eben schon erwähnt, also einmal möchte ich sagen, Patrick Herrmann, 300. Bundesligaspiel, klasse gemacht, starke Anfangsphase, aber dann ist halt Lars Stindl da. Lars Stindl ist im Moment, und das haben wir ja auch vor der Saison schon rausgearbeitet, ist für mich der Dreh- und Angelpunkt mental, fußballerisch, als Anführer, als Typ, wirklich in allen Belangen. Er hat jetzt in Kaiserslautern das Siegtor gemacht mit dem Kopf und hat jetzt diese Vorlage für Alassane Player gegeben und die Art und Weise, wie er es gemacht hat, diese absolute Entschlossenheit. Er ist ja auch über 12 Kilometer gerannt, war eigentlich immer, wenn irgendwas war, auch in der Elfmeterszene, über die wir eben gesprochen haben, war auch Lars Stindl im Zentrum. Hätte vielleicht den Abstauber dann machen können. Also er ist einfach total präsent. Adi Hütter hat ja auch vorher schon ganz klar auf ihn gesetzt, hat ihn als Kapitän bestätigt und da muss ich sagen, also wenn Lars Stindl das, was er in den ersten beiden Spielen gemacht hat, fortsetzt, dann wird er wahrscheinlich, das ist ja auch eine der Thesen, wir haben ja Thesen formuliert, wir Reporter zusammen, wir beide zusammen mit den Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Gruhlke, meine These ist ja, dass Lars Stindl hier wirklich eine Riesensaison abliefert. Er hat es belegt und wenn das so weitergeht, dann wird Gladbach, werden Adi Hütter und Gladbach viel Spaß an Lars Stindl haben.
Da hake ich kurz ein. Du warst ja auch fertig, deswegen ist ja gar kein Einhaken. Nein, aber ich wollte bei den Thesen noch sagen, dass wir da euch auch noch gern zu Wort kommen lassen wollen. Da geht am Montag, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, aber jedenfalls ab Montag findet ihr auch einen Artikel dazu bei RP Online, wo ihr euch fragen, was sind eure Thesen zur Saison? Also es müssen gar nicht so steile sein. Also wir haben es nicht so ganz abwegig formuliert. Ich habe zwar gesagt, Gladbach gewinnt in Freiburg. Das mag eine steile These gewesen sein, aber nein, wir wollen von euch wissen, was sind so eure Thesen? Ne? Carsten sagt, Lars Stindl übertrifft seine Tore. Torzahl noch, da war drin, dass Florian Neuhaus nochmal seine Torzahl steigert, dass Borussia eine positive Auswärtsbilanz haben wird, sagte der Kollege Thomas Gurke. Also da seid ihr gefragt, schickt uns gerne eine Mail an fohlenfutter@rheinische-post.de mit eurer These und das werden wir dann in dieser Woche noch verarbeiten. einer, der, glaube ich, keine These hatte, war Joe Skelly, nur im weitesten Sinne, weil die Kollegin Hanna Grobrecht sagte, dass kein Gladbacher Eigengewächs den Durchbruch in dieser Saison schaffen wird. Nun könnt ihr mal sagen, hör, Joe Skelly hat auch schon 2 Pflichtspiele gemacht und ist auf dem besten Weg, aber er ist natürlich kein klassisches Eigengewächs, denn er ist eingekauft worden an seinem 18. Geburtstag sozusagen. Dann wurde er richtiger Borusse, hat dann erst in der U23 gespielt und jetzt 2x über 90 Minuten, erst DFB-Pokal, dann in der Bundesliga. Ist jetzt einer der jüngeren Gladbacher der Vereinsgeschichte, 2 Tage jünger sogar gewesen beim Debüt als Berti Vogt. Ich würde ihn herauspicken. Ich musste mich kurz rechtfertigen, auch an diesem Wochenende bei Twitter, dass ich ihm nur eine 3+ als Note gegeben habe. Das sei doch ein wirklich herausragendes Debüt gewesen. Ich lasse mich auf die Diskussion ein, dass man vielleicht ein 2- hätte geben können. Klar, auch mit dem Bonus, da spielt ein 18-Jähriger erstmals Bundesliga gegen den FC Bayern. Aber bevor ich lobe, muss man natürlich auch anmerken, dass jetzt nicht alles rund und perfekt war, dass die Offensivakzente, ich weiß, ist gegen den FC Bayern und schwieriger, ein bisschen rarer gesät waren, als man das schon von ihm gesehen hat. Und er einfach auch in der Mitte des Spiels durchaus seine Probleme hatte. Aber jetzt komme ich zum Lob. Ich fand es bemerkenswert, wie ein 18-Jähriger es dann schafft, wirklich nicht einzubrechen unter diesem Druck, sondern dann, wie die gesamte Mannschaft, nochmal aufzukommen, mutig zu bleiben und sich aus dieser Phase herauszukämpfen und dann wirklich das Spiel rund zu Ende zu bringen. Also da war ich sehr angetan von. Joe Skelly hatte auch die meisten Ballaktionen bei Borussia tatsächlich. Also scheute man sich da auch nicht, ihn ins Spiel einzubeziehen. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie das dann, wir werden später noch über die Aufstellung reden, am Samstag gegen Leverkusen aussieht, da Rami Benzibaini ja im Training zurück ist. Es wird zumindest mal keine ganz, ganz einfache Entscheidung für Adi Hütter. Also wäre Joe Skelly derjenige, den ich da hervorheben würde aus dem Spiel am Freitag.
Ja, damit bist du ja auch mit Adi Hütter einer Meinung, also der das wirklich ganz explizit gesagt hat, der 18-Jährige in so einem Spiel sich so zu präsentieren. Was die Note angeht, einfach mal sagen, man muss ja dann trotzdem auch noch realistisch bleiben. Also Joe Skelly hat ein tolles Debüt. Auch
eine pädagogische Note.
Kann man ja, gar nicht unbedingt, sondern einfach eine realistische. Er hat halt auch nicht alles richtig gemacht, aber klar, wenn jetzt, sagen wir mal, Rami Benzibaini so eine Leistung macht, wird man vielleicht ihm eine 3 geben, weil man da nicht so drauf achtet und weil dann hat er nicht den 18-jährigen Bonus. Aber ich finde, dass eine 3+ gegen Bayern bedeutet, dass man nichts falsch gemacht hat. Also nicht überlaufen wurde, nicht sich hat hinhalten lassen. Er hat immerhin gegen Leroy Sané gespielt. Also das ist schon eine Note, die absolut angemessen war. Aber dass Joe Skelly im Moment einer der ganz großen Gewinner dieser Saison ist, darüber müssen wir ja gar nicht reden. Und auch absolut verdient. Jetzt später Aufstellung, werden wir gucken, was er jetzt davon hat. Aber ja. Es war im Grunde genommen schwierig, Spieler rauszunehmen, weil es insgesamt, und das ist eben das, was auch nochmal für Adi Hütter spricht oder für Adi Hütters Ansatz spricht, die Mannschaft. Es ist wirklich, Adi Hütter hat ja auch ein Büchlein geschrieben, wo es darum geht, Teamgeist heißt das, und das sagt ja dann schon alles aus. Diese Gladbacher Mannschaft wird am besten funktionieren, wenn sie zusammenarbeitet. Das war in der vergangenen Saison defensiv das größte Problem, dass es mannschaftlich nicht so funktioniert hat. Und ich glaube, wenn Adi Hütters Ansatz als Mannschaft Dinge zu lösen, wie beispielsweise die Balleroberung vor dem 1-0, einigermaßen greift, dann wird Gladbach definitiv weiter vorne landen als letzte Saison. Meine These, nochmal 5. Platz.
Dazu hatte ich keine These, gehe ich aber mit. ja, dann lass uns rüberschwenken auf das Spiel gegen Leverkusen. Ihr erkennt es schon aus der vergangenen Woche, dass wir in dieser Saison vor den Bundesligaspielen von Borussia immer einen Gast oder eine Gästin haben wollen, der sich mit dem Gegner von Borussia beschäftigt am nächsten Wochenende. Vergangene Woche war es der Alex vom Mir San Rot Podcast vom FC Bayern. Und heute, naja, ihr könnt es am Spielplan ablesen, haben wir einen Mann, der sich gut auskennt mit Bayer 04 Leverkusen. Und sein Name ist Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Hallo, moin.
Magst du dich ganz kurz vorstellen und sagen, ja, was so, wie deine Verbindung zu Bayer ist und wo man dich sonst vielleicht auch hören kann?
Ja, ich bin Kevin Scheuren, bin 30 Jahre alt und bin Bayer-Fan seit 97 und bin ja der Bayer 04-Experte für mein Sportpodcast.de. Dort habe ich mal die Werkskantine am Wasserturm gemacht, ein Podcast rund um Bayer Leverkusen, aber da ich sehr, sehr stark in die Formel 1 eingestiegen bin mit meinem Podcast Starting Grid, ist der etwas hinten übergefallen, aber ich bin natürlich nah dran. Ich verfolge alle Spiele, bin auch, wenn es die Corona-Situation zulässt, dann hoffentlich bald mal wieder im Stadion und ja, freue mich, mit euch heute über das Spiel zu sprechen. Wird nämlich, glaube ich, sehr, sehr interessant.
Ja, Kevin, ich vermute mal, wenn du nah dran bist an Bayer Leverkusen, dann hast du gestern, also am Sonntag, auch den Doppelpass gesehen. Da war Simon Rolfes da. Es war so ein bisschen der Vorwurf in der Luft, dass Bayer Leverkusen so eine Art graue Maus geworden ist. Wie stehst du dazu und wie hast du das gesehen?
Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, um das einfach mal so deutlich zu sagen. Also das fand ich ein bisschen hart formuliert. Mich hat aber auch, ehrlich gesagt, der Auftritt von Simon Rolfes im Doppelpass sehr, sehr, sehr geärgert. Also absolut nichtssagend, irgendwie gehaltlos für mich. Mich stört sowas immer, weil, also ich bin jetzt nicht der größte Rudi Völler-Fan, also Leute, die mich kennen, wissen das, und ich glaube aber trotzdem, dass als dieses Wort graue Maus gefallen ist, wäre er aus dem Stuhl gestiegen und hätte mal direkt auf den Tisch gehauen, und Simon Rolfes lächelt, nickt und lässt das über sich ergehen und macht dann die Beschwerde in der Werbung, und danach muss man das alles irgendwie gerade ziehen, weil das so hinzunehmen, fand ich schon irgendwie krass. Hat mir nicht so gefallen.
Wobei das vielleicht genau dieser Auftritt vielleicht dazu führt, dass Bayer Leverkusen so wahrgenommen wird, weil man einfach, ich denke auch, Rudi Völler als Gesicht von Bayer Leverkusen, auch als emotionaler Typ, und wenn dann so ein Auftritt von einem Spitzenfunktionär des Clubs kommt, der eigentlich ganz andere Ambitionen hat als Club, dann ist das vielleicht genau der Grund, warum Bayer so wahrgenommen wird, oder?
Ja, absolut. Und das Ding ist natürlich, das, was wir gestern im Doppelpass gesehen haben, ist halt die Zukunft von Bayer Leverkusen. Also wenn Rudi Völler am Ende der Saison seinen Job abgibt, wird Simon Rolfes vermutlich seinen Job übernehmen. Dann wird es eine kleine Rochade geben, die Rolfes aber mehr in den Fokus rückt. Und das ist, finde ich, natürlich für die Außendarstellung, für die Ambition, über die man ja durchaus diskutieren kann, finde ich, und auch die Darstellung der Ambition ganz, ganz fahrlässig. Und ja, in der Tat, andere sagen natürlich, okay, er ist jetzt nicht so emotional dabei wie Rudi Völler und haut deswegen auch nicht so über die Stränge. Aber gerade bei sowas und dem Feld, in dem man sich da befindet, mit Gladbach, Leipzig, Dortmund auch immer noch, Wolfsburg, Frankfurt, sich dann da nicht mehr gegen zu wehren, finde ich dann schon dahingehend gefährlich, dass es eben dann so schnell passieren kann, dass man zur grauen Maus wird, ja.
Kevin, wenn wir mal so eine 10-Jahres-Kurve von Bayer Leverkusen zeichnen, dann haben wir 2010, 2011 sogar noch eine Vizemeisterschaft, und es gab dann die Zeit, da hat man mit Gladbach um Platz 3 ja mal konkurriert. Das war 2015, und dann war Bayer sogar einmal zweistellig, aber das war schon ein Ausreißer. Aber jetzt habe ich das Gefühl, Leverkusen ist so der 4,5. der Bundesliga, kann man sagen, und das ist schon gefühlt das Maximum, weil immer jetzt dieser Dreiklang Bayern, Leipzig, Dortmund genannt wird. Siehst du das auch so, dass irgendwie, jetzt die Kurve nicht gerade nach oben zeigt bei Bayer, was die Entwicklung angeht?
Leider ja. Und das ist, tut schon weh, das zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich gehörte Bayer Leverkusen, dann geht es immer sicher so zu den Top 4. So, und damit bist du eigentlich mindestens 3,5, wenn auch mal 2. Und wenn du jetzt 4,5 bist, plus halt die Vereine, die da so hinterkommen, und du mit einer schwankenden Saison halt locker auch mal 5-6 bist, ist das für mich, für Bayer Leverkusen, einfach viel zu wenig. Und ja, ich kann verstehen, wenn für den Verein das Erreichen der Champions League der größtmögliche Erfolg ist, müsste es für mich als Fan vielleicht dann auch einfach sein. Aber da ich einfach diese Lust habe, auch mal mehr zu erreichen, ist mir das hin und wieder dann in der äußeren Wahrnehmung zu wenig. Und das, was halt an Vereinen dahinter kommt, die uns niemals, also bei allem Respekt vor Eintracht Frankfurt oder, keine Ahnung, selbst Wolfsburg, dürfen die Bayer Leverkusen eigentlich niemals auch nur annähernd dauerhaft einholen. Also das, was Leipzig macht, ist halt Leipzig. Also was sollen wir dagegen tun? Dortmund ist auch geschenkt. Gladbach ist auf der Schwelle, will aber sagen, dass dadurch, dass die eben so gut arbeiten, das auch verdienen, da oben mitzuspielen. Aber dann müsste halt schon Bayer Leverkusen kommen, und dass das nicht safe ist, ärgert mich total.
Ihr habt euch jetzt natürlich einen Trainer geholt, der für Titel steht, der als Nachfolger von Adi Hütter, dem Gladbacher Trainer da in Bern, einen Serienmeister gezimmert hat. Und jetzt kommt er dann zu, Entschuldigung, wenn ich sage, Vizekusen und soll dann mehr draus machen, Gerardo Seoane. Wie siehst du ihn und glaubst du, dass er wirklich dieser Hoffnungsträger sein kann? Wir, Yannick, hatten ihn ja auch dick auf der Liste tatsächlich als möglichen Nachfolger von Marco Rose, ein Trainer, der, glaube ich, gute Ideen hat und Internationales repräsentiert, aber ist er wirklich der, der Bayer Leverkusen jetzt diesen Kick geben kann, glaubst du, Kevin?
Ja, das wird man sehen. Also es ist eine andere Herangehensweise so vom Naturell, wie es andere Trainer in Leverkusen schon auch mal gelebt haben. Also er wirkt sehr ruhig, er wirkt sehr analytisch. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Schweizer Liga so nicht im Blick. Also der Name geisterte ja dann irgendwann auch in Leverkusen rum. Seit dem Spiel gegen Bern wusste man auch, welchen Fußball er spielt. Ja, und ob das dann der richtige für Bayer Leverkusen ist, kann man vielleicht sogar schon zur Winterpause mal erst analysieren. Ich glaube schon, dass seine Idee, Fußball zu spielen, passen kann. Dafür braucht er aber das Material und das hat er aktuell noch nicht.
Carsten hat das böse Wort Vizekusen gesagt. Aber das ist ja eigentlich schon ein Problem, dass irgendwie dieses Wort ja fast ein bisschen ausstirbt, weil, na gut, jetzt war im Pokalfinale 2020, aber wir haben ja drüber gesprochen, nein, ein 4,5er der Bundesliga ist ja definitiv kein Vizekusen, aber es schwebt ja immer über Bayer so, dass da irgendwie Potenziale nicht ausgenutzt werden, dass es mitunter auch zu schläfrig ist. Wir haben jetzt über Simon Rolfes gesprochen, jetzt ist Gerardo Seoane auch nicht der irgendwie, der da so ein Verein wachrüttelt, Corona-Situation, ja, dann auch schwierig, wenn der Dämmerschlaf vielleicht noch größer wird. Warum kommt Leverkusen nicht da raus aus diesem, ja, ich habe immer gefühlt Dämmerschlaf, der dann verhindert, dass man auch mal einen Titel gewinnt? Und was hättest du da für einen Lösungsansatz? Es ist ja jetzt so ein Thema, das wirklich 2,5 Jahrzehnte diesen Verein begleitet.
Also erstmal dieser Begriff Vizekusen, ich finde ihn, also ich kann damit sehr, sehr gut leben. Ich finde ja auch unser Heimtrikot dieses Jahr spielt damit ja auch sehr schön, diese Neuauflage des Vizekusens.
Es ist blau, ne? Es ist so, oder das ist von 2000, ne? Oder 2002. Also,
2002. Unser Heimtrikot, das schwarz-rot gestreift ist, das von 0102,
also ja. von der 3. Aber ihr habt auch ein blaues Auswärtstrikot, das aus der Zeit stammt, ne?
Jein. Also das Ultramarinblau, was wir dieses Jahr haben, ist halt eine Hommage an Karl Leverkusen, der damals das Ultramarinblau in den Farbenfabriken in Leverkusen, dem Vorläufer der Bayer AG, kreiert hat. Das Trikot, was wir 2002 als blaues Auswärtstrikot hatten, hatten wir vor 2 Jahren, völlig random, als Auswärtstrikot. Also kurze Trikot-Exkursion hier für Bayer Leverkusen.
Ja, und danke für den historischen Exkurs auch. Ja.
Die Frage war, warum kommt man nicht aus dem Dämmerschlaf? Ne? Also ich glaube, dass letztes Jahr jede Menge dazu kam, weswegen es nicht funktioniert hätte oder nicht funktioniert hat. Also rein kurzfristig sind es halt sowas wie Verletzungen. Ne? Also letztes Jahr brechen Peter Bosch extrem viele wichtige Spieler weg, und zwar auf einmal, die das ganze Gefüge in der Mannschaft halt zusammengehalten haben. Und nicht umsonst waren wir bis vor Weihnachten auf Platz 1 oder 2 unterwegs und ich bin nach wie vor überzeugt davon, wären es nicht diese Verletzten gewesen, die da waren, hätte man durchaus was erreichen können, aber dann ging alles komplett den Berg runter. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem. Wir wechseln alle 18 Monate gefühlt unseren Trainer. Also diese Konstanz nicht aufbauen zu können, nicht zu haben, die Geduld nicht zu haben, weil man vielleicht einerseits Ambitionen hat, andererseits aber auch die Handschellen des Konzerns so ein bisschen mit rumträgt, die halt offen raustragen, dass es schon reicht, wenn man Champions League spielt. Weil das ist nun mal im Endeffekt das, dann bist du halt da, du bist auf dieser Bühne, du kannst den Bayer-Konzern vertreten. Und das reicht dann auch schon. Du hast da keinen, der das vorlebt, dieses kleine bisschen mehr zu erreichen. Dann fragt man sich, warum schafft Rudi Völler das nicht, der ja durchaus mit einer sehr flammenden Rhetorik lebt. Ja, aber der ist nun auch schon mal 20 Jahre da, ne? Also er ist auch Teil dieser Vizekusen-Geschichte, aus der man nicht rauskommt. Und auch er hat schon viele Trainer verschlissen, wo man sich fragt, okay, in anderen Vereinen wäre sicherlich auch der Sportdirektor mittlerweile schon vor die Tür gesetzt worden. Aber da man natürlich diese Lichtgestalt für den Bayer-Konzern Rudi Völler nicht vor die Tür setzen möchte, um da auch mal einen Wandel einzuleiten, hast du halt diesen Strukturschaden, also ich nenne es immer Strukturschaden. Du bist halt einerseits geküsst vom Konzern, weil du natürlich 25 Millionen im Jahr bekommst. Andererseits bist du aber auch gegeißelt vom Konzern, weil im Endeffekt die Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH ein nettes Beiwerk für das Bayerwerk ist, aber eben nicht mehr. Es ist halt nicht wie Red Bull, muss man ganz ehrlich sagen, die halt wollen, dass ihr Verein oder ihre Vereine, ihre Projekte so erfolgreich sind, dass sie immer oben sind. Dafür wird halt alles gegeben, da wird halt alles an Geld reingesteckt. Selbst der VW-Konzern, der aber mit anderen Problemen zu kämpfen hat, tut das ja ein bisschen mehr in Wolfsburg. Das soll jetzt nicht so klingen, dass ich will, dass der Bayer-Konzern Gott weiß, wie Geld reinsteckt. Aber der Bayer-Konzern kann Ambitionen reinstecken. Und das muss nicht immer finanziell sein. Das kann aber auch einfach mal bedeuten, dass man Leute in den Gesellschafterausschuss, also sowas wie den Aufsichtsrat setzt, die halt den Druck aufbauen. Das passiert nicht.
Anschlussfrage dazu, Kevin, wie machtlos fühlt man sich denn als Bayer-Fan oder auch, es gibt auch Bayer-Ultras und es gibt eine Fanszene, ne? Das wird ja immer belächelt, aber es gibt es ja in Leverkusen tatsächlich auch.
Vergessen, die erste Ultras-Gruppierung in Deutschland war die aus Leverkusen, ne? Also das ist halt auch sowas, was mir so ein bisschen hinten überfällt manchmal. Also die erste offizielle Ultras-Gruppierung war in Leverkusen.
Aber ist denn da, also die Fans steigen ja dem Verein zumindest in der öffentlichen Breitenwahrnehmung jetzt nicht aufs Dach. Das ist dann lokal vielleicht, ne, wird das anders wahrgenommen, aber trotzdem hat man ja das Gefühl, dieser Dämmerschlaf zieht sich da auch durch, oder? Also es ist nicht so, dass irgendwie da mal ein Wachrütteln der Fans stattfindet, oder ist es auch überhaupt nicht möglich und utopisch?
Wenn du das mal tust, dann bist du wie ich auf einer relativ dunkel eingefärbten Liste im Verein und durchaus auch bekannt. Also es ist halt ein bisschen interessant in Leverkusen. Dadurch, dass der Verein so klein ist, bist du eigentlich relativ nah dran. Und Leute kennen einen dann auch schnell, wenn man sich zum Beispiel öffentlich positioniert und seine Meinungen vertritt und die auch stark vertritt, wie ich das tue, sodass man durchaus davon ausgehen kann, dass die Meinung auch gelesen wird. Dann ist es allerdings wieder in fast wie in jedem anderen Verein, selbst wenn die Fans sich auflehnen, im Endeffekt entscheiden die Egos der Entscheider des Vereins. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Leverkusener Problem ist. Ich glaube, dass es eine Stärke sein könnte, dass die Fanszene in Leverkusen so klein ist und die Verbindung so eng sein kann. Das wird aber meiner Meinung nach nicht gut genug genutzt. Und natürlich gibt es das Auflehnen, natürlich gibt es das Wachrütteln wollen der Fans. Und natürlich wird das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so wahrgenommen, weil eben Bayer Leverkusen gerade auch in dem Gebiet, in dem wir leben, mit Gladbach, Düsseldorf, Köln, im erweiterten Ruhrgebiet vielleicht auch noch, ja, diese Strahlkraft nicht mehr hat. Also wir haben diese Strahlkraft meiner Meinung nach auch zu sehr verloren. Und nichtsdestotrotz gibt es das durchaus. Aber sagen wir mal so, das breite Auflehnen ist auch nicht so erwünscht seitens des Vereins.
So, ich habe mal zwei Fragen jetzt an dich. Die eine schließt sich im Prinzip daran an. Wie wird man überhaupt Fan von Bayer Leverkusen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen keck daherkommt? Die andere wäre, gestern war ja auch unser Kollege Sebastian Bergmann im Doppelpass und hat dann ja auch über die Mannschaft gesprochen. Und ich finde, dass vieles von dem, was du gerade gesagt hast, sowohl über die Fans als auch über den Club, als auch Simon Rolfes, sich auch in der Mannschaft widerspiegelt. Da fehlen mir irgendwie die Typen. Früher gab es einen Bernd Schuster, da gab es ein Rüdiger Vollborn, da gab es einige Leute, wo man heute noch dran denkt, weil das einfach auch Kultfiguren waren. Sowas fehlt mir im Moment. So Nadim Amiri, guter Fußballer, aber dann viele von denen sind genau so. Passt das alles irgendwie zu sehr zusammen, dass es genau diese Gemengelage gibt, über die du gerade gesprochen hast?
Ich fange mal mit der Frage an. Ja, das ist so. Und das liegt aber auch so ein bisschen in der Natur des Wachstums des modernen Fußballs und von dem, was man in Leverkusen machen will. Also wenn wir uns an die 90er zurückerinnern, du hast gerade Schuster genannt, da ist natürlich, er ist jetzt kein Leverkusener Typ, aber ich denke dann an Ulf Kirsten, ich denke an im späteren Verlauf dann auch Bernd Schneider, Jens Nowotny, die dann alle irgendwo in diesem Rahmen gewachsen sind. Und das war dann halt so ein bisschen so, das war halt fußballerische Klasse gepaart mit Arbeiterclub. Also ein bisschen so eine bunte Mischung irgendwie. Und das hat sich ja dahingehend gewandelt, dass man sich in Leverkusen als Verein sieht, der, und Simon Rolfes hat das ja gestern gebetsmühlenartig runtergeblättert und was mir dann irgendwann auch schon aus dem Hals raushing, wir sind ein Verein, der junge Spieler entwickeln will. So, und da schließt sich ja damit ein, wir möchten junge Spieler entwickeln und wie Leon Bailey möglichst teuer verkaufen. Also im Endeffekt geben wir uns jetzt damit zufrieden, eine Durchlaufstation zu sein, was de facto ja nun mal so ist. Aber damit hast du natürlich ein Klientel an Spielern da, die genau das wissen. Ja, also da ist keiner, so wie die Kirstens oder so die Typen, die jetzt noch da waren, wie die Benders zum Beispiel. Ja, selbst Sven Bender zähle ich da nicht so ganz mit rein, weil Sven Bender für mich immer noch sehr mit Borussia Dortmund verbunden ist. Aber gerade Lars Bender, der so lange in Leverkusen war, der diesen Verein so gelebt hat, oder Stefan Kießling, die hast du da nicht, weil eben die meisten wissen, das hier Bayer Leverkusen ist für mich eine Durchlaufstation. Und das leben die natürlich auch, das wissen die auch. Und das macht es ja so schwer. Wenn ich weiß, ich bin in der Durchlaufstation, warum soll ich mich denn dann zu einem Typen hier entwickeln? Weil ich baue die Verbindung ja gar nicht auf. Das eine bedingt das andere. Und deswegen ist das für mich dieser Knackpunkt, wo ich sage, wenn du diese Identifikation nicht schaffst, nicht weißt, okay, hier beende ich meine Karriere, hier kann ich was aufbauen, hier kann ich den ersten Meistertitel erringen, dann lebst du das nicht. Und ich glaube schon, dass Nadim Amiri, du hast ihn gerade genannt, ein Typ sein kann und ein Typ sein wird irgendwann. Nur der ist ja noch in der absoluten Findungsphase von dem, was er denn nach außen darstellen möchte. Und ich glaube schon, dass der einer werden könnte, der in so eine Rolle reinwächst, wenn er da Lust drauf hat zu bleiben und nicht weiterziehen will. Kerim Demirbay, für mich auch so ein Beispiel, der sich dieses Jahr absolut beweisen muss und in den ersten beiden Pflichtspielen das auch gezeigt hat, dass er das möchte. Und Julian Baumgartlinger scheidet halt aus nach dieser Saison vermutlich, will ich jetzt mal schätzen. Das ist dann der nächste Typ, in Anführungsstrichen, der geht. Und da diese Leute zu finden, das ist unglaublich schwer. Und ich weiß auch nicht, ob die jetzige Fußballergeneration genau das an Typen ist, was wir drei uns vielleicht unter Typen vorstellen. Ob die das überhaupt noch sein können oder ob diese Generation, gestern, ich glaube, Jan-Auge Fjortoft war das, gesagt hat, die ausstirbt in gewisser Weise. Zweite Frage, warum bin ich Leverkusen-Fan geworden? Ganz einfach, mein Vater hat mich 1-1 Spiel mitgenommen, das Bayer Leverkusen gegen Bayern München mit 4-2 gewonnen hat. Ulf Kirsten hat 3 Tore geschossen und ja, ich glaube, wenn du so ein Spiel als junger 6-Jähriger oder 7-Jähriger, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, miterlebst und so eine krasse Energie in diesem sehr, sehr kleinen Stadion mit 22.500 Leuten erlebst, das nimmt dich mit. Und ich fand den Fußball toll, ich fand die Typen toll. Ich war bei Ulf Kirsten einst in einem Sommerjugendcamp in der Sportschule Bitburg. Und das verbindet halt. Ich bin dann in die aktive Fanszene eingestiegen. Und ja, also man kann sehr, sehr gut Fan von Bayer Leverkusen werden.
Jetzt könnte ich ja fast weiterfragen, warum hat dein Vater das getan? Aber gegen Bayern ist natürlich auch, also ist da eine regionale Verbindung? War dein Vater irgendwie Bayer verbunden schon?
Ja, also mein Vater kommt gebürtig aus Belgien, also ich bin auch in Belgien geboren, aber wir haben im Münsterland gelebt, in Borken, und mein Vater war immer schon Bayer-Sympathisant, hat damals für eine große Brauerei gearbeitet, die dort Sponsor war und dementsprechend auch des Öfteren mal Karten bekommen und hat mich da mitgenommen, und ich glaube, da hat sich dann aus dieser Vater-Sohn-Situation dann halt, also wirkliches Fantum bei ihm auch entwickelt. Also ich glaube, mein Fan-Dasein hat sein mehrheitliches Fan-Dasein für Bayer Leverkusen nochmal gestärkt, und deswegen waren wir immer sehr viel zusammen da. Und ja, ich bin meinem Vater sehr, sehr dankbar, dass er mich damals da mitgenommen hat, weil ich könnte mir keinen besseren Verein für mich vorstellen.
Ich kann mich an dieses Spiel, glaube ich, noch gut erinnern. Es müsste, war es 96, 97? Das war irgendwie so ein Sat.1-Spiel, das übertragen wurde im Free-TV. Ich meine, das...
Ja, es war 97, 98, glaube ich sogar.
Ja,
ja. Christian Wörns relativ früh rot gesehen hat und
wie er das so gerne macht, ne? Dann später auch bei der WM. Genau. Kevin, bevor wir in die 90er abdriften, was ja auch immer sehr spannend ist, lass uns über Samstag sprechen. 18:30 Bayer gegen Gladbach. Ich weiß gar nicht, stand jetzt vor wie vielen Fans, aber es sollen auf jeden Fall ja welche da sein oder werden welche da sein. Was erwartest du da für ein Spiel? Beide haben 1-1 gespielt zum Auftakt, aber ich würde behaupten, dass das für Gladbach gegen Bayern, auch jetzt was die Gesamtleistung anging, da Bayer war jetzt in Union auch nicht so schlecht, aber dass jetzt Gladbach mit dem Ergebnis besser leben konnte am ersten Spieltag.
Definitiv. Ich war sehr, sehr beeindruckt von eurem Spiel, also vom Spiel von Borussia Mönchengladbach. Ich hab da ein bisschen Angst bekommen nach unserem Spiel, dass die Gladbacher dann direkt als nächster Gegner kommen. Unser Anfangsprogramm ist eh ganz schön knackig, ne? Also wir haben noch Dortmund relativ nah dann dran. Die Bayern kommen auch schon am 6. Spieltag. Also
ähnliches Programm, ne? Weil Gladbach spielt am 3. bei Union und am 6. gegen Dortmund. Also teilt man da so ein bisschen das Programm.
Offensichtlich, ja. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Also das Unentschieden der Gladbacher ist wesentlich wertvoller und werthaltiger vielleicht als das der Leverkusener, weil du einfach schon merkst, dass Borussia Mönchengladbach den großen Vorteil hat, dass diese Mannschaft unter Adi Hütter genau denselben tollen Fußball plus vielleicht noch ein bisschen extra für manche Spieler leisten kann und dieses Konstrukt in Leverkusen noch absolut in der Erfindungsphase ist. Und deswegen ist halt der Zeitpunkt für Borussia Mönchengladbach in Leverkusen zu spielen, glaube ich, sehr, sehr gut. Und für Bayer Leverkusen ist es sehr, sehr schlecht, gegen diese eingespielte Truppe zu spielen. Ja, also ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen, ehrlich gesagt, dass das viel für Leverkusen gibt, weil dafür ist diese Offensivwucht, die Borussia Mönchengladbach hat, kann sehr, sehr einnehmend sein. Und ja, es gibt keine Gästefans im Stadion, zumindest nicht offiziell. Aber natürlich können Dauerkarteninhaber, also aktuell ist es so, dass Dauerkarteninhaber zumindest kommen dürfen, wenn sie denn getestet und wenn sie denn genesen oder geimpft sind. Sie lassen tausend Getestete zu. Das sind aber Jugendliche, 9- bis 14-Jährige. Finde ich eine sehr gute Aktion, damit man die auch ins Stadion lässt. Ich persönlich darf nicht da sein, weil ich erst letzte Woche Mittwoch meine Zweitimpfung bekommen habe und mein Impfschutz noch nicht komplett ist. Aber ich kann mich mit dieser Regelung vollkommen anfreunden und möchte dafür auch mal öffentlich eine Lanze brechen, weil ich glaube, das ist so ein Weg, der gut gehen kann. Und ich hänge mich jetzt auch nicht daran auf, dass ich jetzt nicht gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion sein kann. Ich meine, mein Gott, ich bin froh, dass ich in ein paar Spieltagen dann dabei sein kann. Und deswegen freue ich mich aber einfach mal wieder, Leute im Stadion zu sehen und auch in der Bayer Arena.
Ja, das ist eine schöne Einstellung.
Ja, denke ich auch. Die teilen wir auch, weil ich glaube, das ist einfach der Weg zurück zu einer Normalität über den Fußball hinaus. Und letzten Endes geht es da ja auch dann um die Gemeinschaft, dass eben möglichst viele Leute möglichst normal wieder leben können. Und ich glaube, das trägt dann dazu bei. Bayer, es hörte sich gerade so ein bisschen so an, du hast es sogar gesagt, ein bisschen Angst hast du bekommen vor Gladbach. Es gab ja jetzt auch sehr wechselhafte Spiele zuletzt in Leverkusen. Die Gladbacher haben ein paar wichtige Siege dort geschafft, haben aber auch ab und zu mal einen auf die Nase bekommen. Was erwartest du ergebnistechnisch am Samstag für ein Spiel? Es ist ja das Topspiel. Glaubst du, dass Leverkusen tatsächlich da gar keine Chance hat?
Nein, das nicht. Also vielleicht kam das jetzt ein bisschen sehr drastisch rüber, ne? Ich glaube nicht, dass es halt ein Topspiel sein wird, weil beide Mannschaften Bock haben, nach vorne zu spielen. Das ist halt immer so. Ich finde, Spiele zwischen Gladbach und Leverkusen sind selten langweilig. Es passiert auch immer irgendwie was Wildes zwischendurch. Für Bayer Leverkusen geht es, glaube ich, darum, möglichst früh ein Tor zu erzielen. Wenn man das hinbekommt und die Gladbacher offensiv unter Druck setzt und die Abwehrreihe unter Druck setzt, wo ich halt immer nach wie vor denke, das ist der neuralgische Punkt von Borussia Mönchengladbach immer noch ein Stück weit. Vielleicht auch sehr, sehr pressingbetont zu spielen, dann hast du durchaus eine Chance, was zu holen. Also so ist es nicht. Also du gehst da nicht als absoluter Underdog ins Spiel. Aber ich glaube halt, dass eben aufgrund dessen, dass Borussia Mönchengladbach wesentlich eingespielter wirkt, zumindest auf mich jetzt, Adi Hütter auch einzelnen Spielern, glaube ich, offensichtlich nochmal einen Push gegeben hat. Hannes Wolf zum Beispiel, der mir gegen die Bayern sehr, sehr gut gefallen hat, wo ich dachte, okay, wie entwickelt der sich weiter? Scheint sich gut weiterzuentwickeln. Patrick Herrmann, der seinen dritten Frühling in Gladbach erleben könnte unter Adi Hütter. Also ich erwarte ein torreiches Spiel tatsächlich und würde jetzt, also ist natürlich jetzt früh, ne, Montag, wer weiß, wer verletzt sich, was passiert, eher darauf schätzen, dass Borussia Mönchengladbach bei einem 2-3 oder 3-4 das eine Tor mehr schießt.
Ja, das ist ja konkret. Und wäre das umgedrehte Ergebnis des 3-4 wie im vergangenen Jahr? Ja, Yannick, du darfst mal anfangen. Wir tippen ja immer gegeneinander sozusagen. Gegen Bayern haben wir gut ausgesehen im Übrigen. Beide unentschieden getippt. Ich 2-2, Yannick 3-3. Wenn man es voneinander abzieht, kommt das richtige Ergebnis raus. Also
wir das ist immer das der Sinn. Genau. Die Subtraktion unserer Meinung ist die Wahrheit. Klasse.
Ja, dann sagst du.
Ja, komm, jetzt mache ich es sozusagen antizyklisch gegen den Trend. Letzte Woche habe ich auf viele Tore getippt. Es wurden dann nur 2. Jetzt würde ich eigentlich auch mit vielen rechnen, aber ich sage, die gibt es dann nicht, sondern Gladbach gewinnt, immerhin gibt es 3 und Borussia gewinnt 2-1 in Leverkusen.
Ja, das wäre jetzt ja langweilig, wenn ich jetzt auch auf Gladbacher Sieg tippte, aber tatsächlich bin ich noch langweiliger und sage, es geht 2-2 aus. Das ist jetzt mein Standardtipp im Moment. Nein, weil ich glaube, dass Bayer Leverkusen sicherlich noch mehr Potenzial hat. Das erste Heimspiel, da wird sicherlich dann auch noch was kommen. Du hast recht, Kevin. Also vieles von dem, was du gerade über Gladbach gesagt hast, sind ja tatsächlich auch unsere Einschätzungen, was Hannes Wolf zum Beispiel angeht, was Patrick Herrmann angeht, was das auch Adi Hütters Arbeit angeht. Und ich glaube tatsächlich, dass beide Mannschaften im Moment da so in der Findungsphase, aber dann auf Augenhöhe sind und sich deswegen 2-2 trennen werden.
Ja, dann wie immer werden dann Ruhm und Ehre nächste Woche verteilt oder eben auch nicht. Und ja, Kevin, wir entlassen dich mal in den Arbeitstag. Wir haben ja heute sehr früh angefangen, um 7:45. Es könnte der früheste Aufnahmestart der Fohlenfutter-Podcast-Geschichte gewesen sein. Du warst dabei, haben wir uns sehr drüber gefreut. Danke für deinen Auftritt hier und dann Samstag ja noch vor dem Fernseher, später im Stadion, aber Samstag auf jeden Fall dir auch ein schönes Spiel und bis bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Macht weiter so. Und ja, auch Borussia Mönchengladbach, viel Erfolg für die Saison. Natürlich nicht an den beiden Spielen gegen Bayer Leverkusen, wie sich das halt gehört. Aber nee, hat mir Spaß gemacht. Ist auch mal ganz schön, früh morgens über Fußball zu quatschen. Und ja, gerne mal wieder. Aber bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ja, das waren ja ein paar interessante Einblicke in die Befindlichkeiten von Bayer Leverkusen. Kevin, muss ich mal sagen, richtig gute Ansichten, auch was Gladbach angeht. Also scheint RP Online gelesen zu haben. Viele Sachen, die er erzählt hat, finden sich dann auch bei uns als Thesen wieder. Oder man kann sagen, dass wir offenbar auch nicht ganz falsch liegen, wenn man jetzt mal die öffentliche Wahrnehmung nimmt. Also interessanter Ausflug in die Welt von Bayer Leverkusen. Und gut finde ich auch, wie er sich positioniert hat gegen oder in Richtung dieser Impfgeschichte, denn das wird ja ein Thema sein, was uns begleitet. Du hast dazu auch ganz klar dich im Kommentar positioniert, da gehe ich auch absolut mit. Ich finde es einfach wichtig, dass im Fußball, dass auch Fußballfans jetzt einfach mal ein gemeinschaftliches Zeichen setzen und sagen, okay, es ist, wie es ist. Und wenn ich ins Stadion will, dann wird geimpft. Borussia wird, das war, glaube ich, auch während der Mitgliederversammlung und auch im Vorgespräch mit Stefan Schippers, dem Geschäftsführer, klar zu hören, wird auch diesen Weg in Richtung 2G gehen. Und ich glaube, das ist auch der vernünftige Weg. Man darf ja auch nie vergessen, es hängt ja nicht nur daran, gehe ich zum Fußball oder nicht. Es hängen so viele Gewerke, Gastronomie, Veranstaltungsgeschichten. Es dürfen jetzt schon wieder keine Volksfeste stattfinden und so weiter und so fort. Wenn das nicht in den Griff kommt, wird hier noch richtig viel kaputt gehen. Und es geht nicht nur um den Einzelnen, sondern es geht ja wirklich darum, dass Dinge wieder funktionieren. Fußball, alles andere auch. Von daher, ich bleib dabei, dass Kevin hat recht, du hast recht, die Fußballclubs, die es so machen, haben recht. Ich finde es wichtig, dass man sich impfen lässt. So.
Das steht über allem und ja, betrifft dann den Fußball insofern, dass man sagt, ja, alle sollten sich impfen lassen, dann ist auch letzten Endes keiner ausgeschlossen. Es gibt ja dieses, das habe ich ja in meinem Kommentar auch geschrieben am Samstag, dieses Kontingent dann für Kinder, Jugendliche, gerne natürlich auch für Leute, die wirklich sich aus Gründen nicht impfen lassen können. Ich weiß, Schwangere gehen wahrscheinlich eh nicht unbedingt mehr ins Stadion, aber kommen ja dann irgendwann zurück. Ich kann ja, also es basierte ja auch auf ganz wirklich realen Eindrücken von Freitag. Ich fand, es hat alles gut funktioniert und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, das ist hier wirklich unvernünftig, 23.000 Zuschauer im Stadion zu haben, obwohl die Inzidenz in Mönchengladbach jetzt am Montag die 100 geknackt hat, zweithöchste in Deutschland, also da, ne, Vize-Borussia Deutschland, was die Kreise und kreisfreien Städte angeht. Aber man muss auch einfach sagen, es ist dann hin und wieder doch sehr eng, nicht nur auf den Tribünen, also ne, zur Klarstellung, wir sitzen da ja nicht in irgendwelchen Logen und losgelöst von allen, wir sind ja schon mittendrin. Die Pressetribüne ist in Gladbach ja mitten in der Haupttribüne Oberrang und ja, da saßen dann plötzlich, weiß nicht, drei Leute vor mir, ich weiß nicht, was sie waren, Ordner mit Stadionmitarbeiter, die platzierten sich da in der Reihe vor mir, zogen die Masken aus, was wir auf der Pressetribüne übrigens nicht durften eigentlich, außer zum Essen und Trinken. Ja, und da denke ich mir schon, ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn ich wüsste, diese Leute sind entweder von Corona genesen oder durchgeimpft, weil es, mein Gott, also die Diskussion müssen wir wirklich nicht aufmachen, dass einfach es die Wahrscheinlichkeit enorm auf große Weise verringert. verringert, mit Corona infiziert zu sein. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, aber es gibt einen sehr, sehr hohen Schutz. Und selbst wenn dann doch mal was durchgeht, wer geimpft ist, wird zu auch einer riesigen Wahrscheinlichkeit nicht an Corona sterben, nicht schlimm erkranken. So, also das ist ja, ich will es gar nicht jetzt, ne, nach es emotionalisiert dann ja auch schnell. Das sind ja alles Sachen, die wir nicht diskutieren müssen und wo ich auch sage, komm, wir haben jetzt August 2021, da muss man auch nicht mehr drüber diskutieren. Was ich aber auch gesagt habe, wenn dann diese 2G-Regelung kommt, ist nicht jeder frei von jeder Verantwortung, sondern es gibt immer noch ein paar Sachen, auf die man achten muss, was nämlich der Fall war. Was ich dann kritisieren würde auch am Freitag war, dass im Umlauf des Stadions an den Imbissständen auf den Toiletten es dann mit der Maskenpflicht, die es da ja gab, nicht so ernst genommen wurde. Ich würde sagen, jeder, der dieses Stadionerlebnis weiterhaben will, muss dann auch akzeptieren und jedem muss klar sein, dass man dann auf diese paar Sachen noch achten muss, damit es eben gerechtfertigt bleibt, so viele Leute ins Stadion zu lassen, trotz steigender Inzidenzen. Deswegen kann es für mich nur den, wie ich es genannt habe, Kölner Weg geben. Der 1. FC Köln war ja tatsächlich da Vorreiter. Leverkusen ist gefolgt, Dortmund ist gefolgt. Und ja, für mich muss ganz klar Borussia auch folgen. Du hast auch genannt, alle Argumente genannt, die dann über den Fußball hinausreichen. Also ja, wir sind gespannt, wie es da dann offiziell weitergehen wird. 12. September ist ja erst das nächste Heimspiel bei Borussia.
Ja, also ein Aspekt vielleicht noch ergänzend. Es wäre vielleicht auch klug, wenn alle Fußballprofis mit gutem Beispiel vorangehen würden. Da wird ja auch aus nachvollziehbaren Gründen werden da zum Beispiel bei Borussia keine Zahlen genannt, wie hoch der Impfstatus der Mannschaft ist. Aber es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn einfach alle Mannschaften bei 100% sind, weil dadurch ja auch eine Botschaft nach außen getragen wird. Wir wollen, und da geht es ja auch um den Job der Fußballspieler, wir wollen dieses Spiel, wir wollen das Spiel aber auch mit Fans, da gehört dann eben diese Impfung dazu. Und sofern es keine medizinischen Gründe gibt dagegen, das gilt übrigens für alle, dann bitteschön, macht das und transportiert es auch nach außen, einfach um Vorbildcharakter zu haben als Mannschaften, als Spieler, weil man ist natürlich schwierig, wenn man den Fans sagt, ihr müsst und die Spieler müssen nicht. Das ist ja immer so. Und ganz generell, du hast es gesagt, Maskenpflicht, Umlauf hier, da in der Stadt, wo auch immer. Es ist einfach eine Frage der Vernunft, auch anderen gegenüber Verantwortung zu übernehmen und einfach in Situationen, wo man das Gefühl hat, na, es wird ein bisschen enger, es wird ein bisschen voller. Mein Gott, wo ist das Problem, eine Maske aufzusetzen, wenn man nicht gerade tatsächlich dann Atemprobleme bekommt oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich bin da sehr liberal eingestellt und sage, mir tut das nicht viel, mir tut das nicht weh. Wenn man anderen dadurch Möglichkeiten gibt, dann ist es eben so. Wahrscheinlich ist der ein oder andere Egoismus dann zu groß und was anderes kann es dann ja auch nicht sein. Vieles ist eine Frage der Vernunft in dieser Geschichte, der Akzeptanz. Und ja, wie gesagt, es gibt halt auch bekannte Personen, wir haben zuletzt bei Nena, wir haben es bei Helge Schneider gesehen, die halt da dann auch sich den als Aufrührer hinstellen und ich glaube, dass die einfach da keinen Vorteil für die Leute herausarbeiten, sondern ja, was ist es, Janik, sag's. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Was dachte ich? Ach, ich werde es, die genaue Bezeichnung soll sich da jetzt jeder überlegen. Ich glaube, wir haben unsere Meinung sehr klar gemacht. Da wirklich stehen wir auch sehr hinter. Und ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen oder weiß nicht, wie man anders denken kann, wenn man doch wieder volle Stadien haben möchte, wenn man zumindest halb gefüllte Stadien haben will. Es werden jetzt dann demnächst auch die Regelungen geupdatet werden müssen, weil da die Verordnungen auslaufen. Es dauert noch ein bisschen, bis Borussia, wie gesagt, zu Hause wieder spielt. Jetzt meine Prognose ist, dass dann die 2G-Regel auch gelten wird gegen Bielefeld. Wir bleiben natürlich dran am Thema. Alles dazu lest ihr bei uns und wir schwenken mal wieder zum Fußball, also zu dem, der auf dem Rasen gespielt wird. Traditionell kommen wir zu unserem Aufstellungstipp. Das Ergebnis haben wir schon getippt und jetzt wollen wir das Ganze noch mit Namen füllen, die dieses Ergebnis Borussia erspielen sollen. Der Mann des Tages, notenmäßig und leistungsmäßig Jan Sommer im Tor. Da machen wir schnell einen Haken dran. Kommen wir zur Viererkette, Dreierkette, Viererkette?
Das ist ja die Frage. Genau diese Diskussion haben wir zumindest angeregt. Ich habe ein bisschen was drüber geschrieben, was die Trainingsrückkehr von Rami Benzebaini ist. Seit Samstagvormittag wieder im Training. Hat Teile des Trainings schon mit der Mannschaft trainiert, wird, denke ich, in dieser Woche wieder komplett einsteigen. Und dann ist die Frage, Was macht Adi Hütter? Adi Hütter hat zwei Optionen. Er könnte ganz einfach sagen, 1:1 Tausch. Denn ich glaube, wenn Rami Benzebaini spielfit ist, das wird sich dann ja über die Woche zeigen, dann muss er spielen. Er ist ein absoluter Topspieler bei Borussia. Das würde bedeuten, Viererkette gleich Joe Skelly hat Pause. Wäre sehr schade für den jungen Kerl, der, wie du hast schon gesagt, extrem gut gespielt hat, extrem tolle Sachen auf den Platz gebracht hat. Dann eben Rami Benzebaini oder Adi Hütter, vergangene Saison in Frankfurt, sein bekanntes oder sein bevorzugtes Defensivprinzip, die Dreierkette. Da wäre Rami Benzebaini ja der dritte Mann neben Matze Ginter und Nico Elvedi. Dann wäre das möglich und dann könnte Joe Skelly als Flügelverteidiger natürlich auch im Spiel bleiben. Also das ist eine spannende Variante, wo dann natürlich auch ein defensiver mehr drin wäre, aber es ist ja oft so, dass Trainer sich in Topspielen jetzt für Dreierketten entscheiden. Und Leverkusen ist ein Topspiel. Ein bisschen mehr defensive Sicherheit. Ich bin gespannt.
Ja, ich finde die Variante dann mit Dreierkette auch super interessant und dass Skelly dann drin bleiben kann. Also, er kann mich natürlich diese Woche noch Lügen strafen. Aber da Borussia so wenig bislang an der Dreierkette gearbeitet hat, habe ich schon das Gefühl, dass die Viererkette jetzt erstmal gesetzt ist. Dir nicht in allem immer zuzustimmen, sage ich, dass Joe Skelly aber drin bleibt in der Mannschaft, auch wenn Rami Benzebaini theoretisch schon wieder könnte. Er war jetzt doch eine Weile raus, hat recht lang gedauert und wir kennen alle seine Malaisen, die es immer mal wieder gibt und da es ja aufgrund der Leistung von Skelly keine Not gibt, würde ich jetzt, also sagen wir mal, auch dafür plädieren, dass man Joe Skelly dann einfach in Leverkusen noch die Chance gibt. Also da ein Unterschied in der Viererkette bei uns.
Doppel-Sechs. Ja, also Chris Kramer ist ja jetzt geadelt worden. Auch damit werden wir uns im Fohlenfutter in der Rheinischen Post in dieser Woche nochmal beschäftigen. Ist geadelt worden von Adi Hütter als Schlüsselspieler. Von daher ist er wohl gesetzt, sollte man meinen. Gehört ja ohnehin zu dieser Achse, die wir ausgemacht haben über Jan Sommer, über Nico Elvedi, die Matze Ginter, wenn er da bleibt, über Chris Kramer und vorne Lars Stindl. Das sind ja eigentlich die Achsenspieler, die wir auch vorher schon bezeichnet hatten. Und ich denke auch, dass Flo Neuhaus, der auch gegen Bayern, fand ich gerade defensiv, eine gute Leistung gebracht hat, da drin bleiben wird. Und Dennis Zakaria fehlte jetzt gegen die Bayern. Man weiß ja auch bei ihm nicht, ist er jetzt überhaupt noch da, ist er weg. Wir haben oft drüber gesprochen, werden jetzt auch nicht die ganz großen Transfer-Updates machen. Also es kann ja stündlich passieren, dass Dennis Zakaria verkauft wird. Wir haben jetzt früher Montagmorgen, wer weiß, was in 2 Stunden ist. Also deswegen Dennis Zakaria, der Mann in der Gladbacher Halbwelt, nicht im Sinne des eigentlichen Begriffs, sondern eher er ist eigentlich Sitze auf gepackten Koffern, so würde ich es mal sagen. Und ist irgendwie da und wiederum nicht. Und da glaube ich auch nicht, dass er da irgendeine Option dann sein wird für das Spiel gegen Leverkusen oder überhaupt. Deswegen Doppel-Sechs, wie gehabt, die beiden Jungs Kramer und Neuhaus, die beiden Kumpels.
Ja, mangels Alternativen dann eigentlich auch sowieso, da Rocco Reitz verliehen ist und Manu Kone noch verletzt ist und da sicherlich auch, also habe jetzt da keine Varianten im Blick erstmal, die irgendwie Jonas Hofmann betreffen, deswegen gehe ich da mit dir, dass das die Doppel-Sechs sein wird, Dreierreihe vorne, lass mich kurz überlegen, bei mir keine, doch eine Änderung, wohl, also ich bleibe bei Stindl hinter den Spitzen, links Hannes Wolf, aber ich glaube, dass Jonas Hofmann Patrick Herrmann ersetzt, so schade es für Patrick Herrmann ist, der gegen Leverkusen auch sehr gern getroffen hat und wirklich eine gute Leistung gezeigt hat, aber ich fand auch Jonas Hofmann gut nach seiner Einwechslung, der wurde ganz merkwürdigerweise mehrmals übersehen von seinen Kollegen in guter Position, sonst hätte er da schon ein paar mehr Akzente setzen können, hat ja auch im Prinzip den virtuellen Assist zum Siegtor gegeben, den fiktiven, sagen wir es so, weil er da den Ball hätte querspielen können zu Thuram, wenn der nicht gefällt worden wäre, also ist das mein Neuer auf der rechten Seite vorne.
Ja, also definitiv vorne kann man sich, glaube ich, inzwischen den Mund fusselig reden. Ich hatte vor dem Bayern-Spiel mit Hanna Gobrecht auch schon diese Diskussion, wer kann, wenn, was. Also man kann sich ja ganz, ganz viele Rochaden vorstellen, die Adi Hütter da machen kann. Markus Thuram hat ja auch einen ganz starken Auftritt hingelegt und plötzlich ist ja auch Keen Bennett da, hat auch richtig gut gespielt, den hatten wir ja gar nicht mehr auf der Rechnung. Klar, Jonas Hofmann würde natürlich, was die Spielkultur angeht, nochmal richtig einen raushauen. Und klar, wenn die Frage ist jetzt, gibt es eine Dreierkette, ich bleib dabei bei dir und sage, würde mich sehr wundern, wenn Adi Hütter jetzt plötzlich diese Dreierkette auspackt. Das heißt also, man hat dann eben dieses 4-2-3-1. Und die Frage ist, ich würde, glaube ich, tippen, dass Markus Thuram sich empfohlen hat für die Startelf. Jonas Hofmann hat ja noch ein bisschen mehr Rückstand und würde dann sagen, dass Markus Thuram Alassane Player ablöst und trotz dessen Tores dann die zentrale Rolle im Sturm spielt. Dahinter Lars Stindl und rechts und links Hermann und Wolf, weil ich finde beide, Hannes Wolf gegen Bayern, eine richtig gute, auch das hat Kevin eben schon absolut richtig rausgearbeitet, Leistung gemacht, gerade auch was das mannschaftsdienliche Spielen angeht. Er kämpft viel nach hinten, er hat unglaublich viele Laufwege und Patrick Hermann einfach mit seinem riesigen Herzen, das er gerade mit sich herumträgt, immer gut in Leverkusen gespielt. Und ich glaube, dass Adi Hütter ein Trainer ist, der diese Dinge schon im Blick hat, dass diese Emotionalität, die Patrick Hermann reinbringt, gerade gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die ja sehr wissenschaftlich vielleicht vorangeht, auch jetzt im Fußball von Gerardo Seoane, dass man damit vielleicht mit Patrick Hermann, wir erinnern uns ja auch wirklich an ganz große Spiele von ihm in Leverkusen, mit Patrick Hermann einfach diese nötige Emotion ins Spiel reinbringt. Mit Lars Stindl, mit Patrick Hermann. Jonas Hofmann ist ja schon eher sehr sachliche, der tolle Fußballer, der aber sehr sachlich bleibt. Und ich sag, da ändert man vorne dann eben das, dass eben mit Markus Thuram etwas mehr Wucht ins Spiel kommt und der Rest bleibt.
Ja, Thuram gehe ich auf jeden Fall mit. Wie gesagt, mein Kandidat war Hofmann, aber mit Hermann, glaube ich, macht man da aus den von dir genannten Gründen gegen Leverkusen auch nichts falsch. Ganz komfortable Lage eigentlich für Adi Hütter. Und man hat ja gesehen, als Markus Thuram reinkam, der ist inzwischen ein Spieler, der ja auch beim Gegner irgendwie Eindruck hinterlässt mit also seiner Statur und einfach, er hat dann noch eine andere Ausstrahlung als Alassane Player, kommt ja eher über dieses, ne, ist dann eiskalt vor dem Tor. Und macht das Ding rein, aber er ist natürlich nicht so der Spieler, der das Geschehen an sich reißt oder irgendwie da auch emotionalisiert ist da vorne. Deswegen und Thuram ist ja eigentlich auch nur nicht in der Startelf gewesen aus Vorsichtsgründen, weil er angeschlagen war unter der Woche. Also ja, vorne dann mit Thuram und wir sind gespannt, mit welchem Haarmann auf der rechten Seite.
Ja, und bei Thuram, man muss da ja wirklich sagen, dass diese Kombination, die er anbietet, einfach die Größe, die Beweglichkeit, die Geschwindigkeit und wie gesagt die Emotionen, die sind ja schon relativ selten in dieser Kombination. Die sind für jede Mannschaft interessant. Deswegen ist er ja auch einer der wertvollsten und wahrscheinlich auch von den Borussen, die bei den meisten Vereinen so mittellang oder sogar kurzfristig auf der Liste sind. Also wir reden ja immer noch über die Möglichkeit, dass Spieler wie Player, dass vielleicht auch ein Matthias Ginter, obwohl die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens nach sehr, sehr gering ist, dass er noch gehen wird. Aber dass Thuram und Player, dass da noch ein Riesenangebot kommt, man weiß es ja nicht. Es ist ja Bewegung reingekommen. Jetzt Chelsea hat sich Lukaku geholt. Lukaku ist ein ähnlicher Spieler wie Thuram. Inter Mailand wollte Werner holen von Chelsea, der will aber lieber da bleiben. Man weiß es ja nicht, was da noch kommt. Also, ne, und gerade der Name Thuram ist in Italien natürlich auch ein sehr, sehr bekannter. Also, man kann im Moment ja nicht viel ausschließen. Also, eigentlich soll Thuram bleiben, klar, aber wenn einer 60 Millionen zahlt, was passiert dann? Man weiß es ja nicht.
Die Möglichkeit eines Wechsels aufgrund des offenen Fensters klingt fast wie so ein Gabriel Garcia Marquez Roman oder so.
Ja, ne? Genau. Also
das ist magischer Realismus.
Magischer Realismus und in diesem magischen Realismus gibt es halt noch ein paar Zauberlehrlinge. Dazu gehören eben Player, Thuram und ja, die wahrscheinlichste Lösung ist ja, dass Zakaria geht, aber auch da warten wir es ab. Wir werden irgendwann schlauer sein und spätestens dann, wenn das Transferfenster zu ist, werden wir auch sagen, welche Transfers getätigt worden sind. Das ist meine Ansage.
Das ist ganz weit aus dem Transferfenster
gelegt. Ja, genau so.
Wie gesagt, wenn immer ihr das jetzt hört und es ist irgendwas passiert, jeder weiß, dass immer was passieren kann. Und wenn es passiert, dann womöglich, wie gesagt, auch innerhalb der nächsten Stunden nach Aufnahme dieses Podcasts am Montagmorgen. Also das immer jetzt mit einem gedachten Sternchen dazu. Ja, jetzt haben wir ja, sind wir gut in die Verlängerung gegangen heute, da wir mit Kevin auch sehr ausführlich über Leverkusen gesprochen haben. Ist ein ereignisreiches Bayern-Spiel gab, man dann auch immer natürlich noch jetzt gerade diese Nebenschauplätze mit dem Corona-Thema hat. Ja, viel drin wieder im Fohlenfutter-Podcast. Wenn es euch gefällt und ihr das immer gerne hört, abonniert ihn auch gerne in euren Podcast-Apps, Clients, was auch immer ihr da benutzt. Ja, und empfehlt ihn gerne weiter.
Ja, definitiv. Also wer sich für Gladbach interessiert, der sollte einfach mal diesen Podcast hören, würde ich mal sagen. Und ich glaube, wir bieten auch immer einiges, was hörenswert ist. Genauso wie auch im Fohlenfutter und in der Rheinischen Post dann einiges Lesenswertes ist. Viele Themen, Yannick, die wir hier besprechen, werden da ja nochmal auch schriftlich aufgearbeitet mit neuen Aspekten dann noch. Also insgesamt lohnt sich, glaube ich, das Fohlenfutter-Paket zu betrachten, wenn man Gladbach-Fan ist, vielleicht sogar auch für andere Fußballfans, wer weiß es, aber insbesondere für Gladbach-Fans machen.
Machen, tun, hören, lesen und so weiter, liken, was es alles gibt. Gerne auch mailen, wie gesagt, fohlenfutter@rheinische-post.de. Wir wollen eure Thesen zur Saison. Was glaubt ihr, wer startet durch, wer bricht ein, wie geht's aus und so weiter. Und ja, nach dieser doch XL-Folge verabschieden wir uns in die Woche, wünschen euch eine schöne Woche, hören uns nächsten Montag wieder mit dem Rückblick auf Leverkusen und dem Vorausblick auf Union Berlin.
So ist es. Bis dahin ein sportverbundenes Vergnügen.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de